Lieber Vater, wir danken herzlich, dass wir dich besingen dürfen, dass wir rühmen und loben dürfen deinen ewigen Namen, du Gott der Herrlichkeit. Und danke, dass wir auch jetzt in dein Licht, in deine Gegenwart treten dürfen. Lege deinen Namen auf uns alle, du Gott der Herrlichkeit, du Gott des Friedens, dass wir in deiner Geborgenheit sein dürfen, dass wir wieder neu schmecken und sehen dürfen, wie freundlich du bist und wie wohl dem Menschen, der dir vertraut. So segne uns jetzt diese Stunde, segne unseren lieben Bruder, gib ihm Gnade und uns gib Gnade zum Hören. Amen. Amen. Danke. Ich habe eine Frage, wo steht das? Alle meine Quellen sind in dir. Du weißt es, du musst ruhig sein. Bitte? Ja, in welchem? Lauter Bibelkenner. Psalm ist richtig? Er kann es uns sagen. Er sagt es gleich, aber ich sage es euch vorher. Psalm 87, jetzt habe ich noch eine Frage. Von wem ist der Psalm 87? Von den Söhnen Korahs. Und von denen hören wir ja heute. Und darum fand ich es so passend.
Ja, Sie haben ein prophetisches Lied gesungen gerade eben. Alle meine Quellen sind in dir. Aus Psalm 87, Vers 7. Ja, nun habe ich Ihnen ein paar Mal hier Einleitungen gemacht und sonst was gesprochen. Nun wird es heute ein bisschen mehr wie nur ein paar Sätze. Und ich hoffe, dass Gott Gnade gibt zu dem, was wir heute Morgen miteinander besprechen wollen. Mein Thema lautet: Leiden und Herrlichkeit Christi in den Psalmen der Söhne Korahs. Über den Psalmen der Söhne Korahs liegt ein Geheimnis. Davon wussten viele unserer Brüder zu sprechen, aber auch viele andere, die über die Psalmen der Söhne Korahs etwas sagen in den Gemeinden hin und her. Ich denke hier an unseren lieben Bruder Schirmacher, der einmal das Thema hatte, Schlüssel zu den Psalmen der Söhne Korahs. Und da gibt es sogar, da gab es, das ist vergriffen, eine Pauluskassette Nummer 1067 ist es, glaube ich. Er ging dabei einen eigenen Weg, ich gehe einen anderen Weg. Und ich werde nun heute Morgen im ersten Teil versuchen, diesen Schlüssel zu den Psalmen der Söhne Korahs zu finden. Und wenn wir diesen Schlüssel gefunden haben, brauche ich vielleicht die Hälfte der Zeit, vielleicht auch knapp die Hälfte. Wenn wir diesen Schlüssel gefunden haben, dann fällt es uns anschließend viel leichter, den Einstieg zu finden in die Psalmen der Söhne Korahs. Und ich sage Ihnen jetzt gleich, über welchen Weg wir den Schlüssel zu den Psalmen der Söhne Korahs finden, beziehungsweise wer den Schlüssel der Psalmen der Söhne Korahs in der Hand hält. Und das ist Korah selbst. Und deshalb wollen wir uns zunächst auf Korah konzentrieren. Und ich möchte Ihnen jetzt gleich sagen, es ist ein großes Thema. Wer dort hineingreift, der greift in eine wunderbare Welt hinein. Und ich habe einmal zu Hause, als ich mich in ein paar Predigten in der eigenen Gemeinde auf diesen Vortrag heute vorbereitete, einmal so in meinem, fast möchte ich sagen, jugendlichen Leichtsinn gesagt, man könnte 10 Predigten daraus machen und ich bin sicher, es würde wahrscheinlich gar nicht reichen, hieraus 10 Themen zu machen. Wer war Korah? Ich fragte einmal einen Juden vor ein paar Jahren in Israel, wer war Korah? Antwort: ein Großer. Ich antwortete: das meine ich auch. Und ich füge hier hinzu oder heute hinzu, er war ein sehr Großer in Israel. Ich fragte weiter: sind Sie auch der Meinung, dass das Gericht über ihn, nämlich lebendig hinabfahren in das Totenreich oder wie Sie von mir immer wieder hören werden, die Sheol? In der Elberfelder Bibel steht zwar der Sheol, aber mehrheitlich ist es weiblich. Ist das lebendig hinabfahren in das Totenreich, in die Sheol, das größte Gericht über einen lebenden Menschen im Alten Testament? Sind Sie auch dieser Meinung? Antwort: selbstverständlich. Und damit merken wir schon, dieser Korah, der hat es in sich. Korah war ein Levit. Von den 12 Söhnen Jakobs war der dritte Sohn Levi. Das wissen Sie alle, da können Sie mir auch noch folgen. Ruben, Simeon, Levi, Juda und so weiter. Diesem Sohn Levi wurde anstelle des Erstgeborenen, oder dieser wurde anstelle des Erstgeborenen herausgenommen aus den Söhnen Israels, und ihm wurde der Priesterdienst gegeben und der Dienst im Heiligtum. Die Priester führten die Aufsicht über die Leviten. Ja, sie waren ihnen sogar ganz zu eigen gegeben, wie wir in 4. Mose Kapitel 3, Vers 9 lesen können. Aber diese Dienstaufsicht war nur die eine Seite. Neben der Dienstaufsicht gibt es oder gab es auch noch Vaterschaften. Und da sieht die Sache ganz anders aus. Diese Dinge regeln eigentlich erst Samuel und David im ersten Buch Chroniker. Und was ich jetzt tue, ist, ich erzähle Ihnen die Dinge einfach. Sie können das Buch 1. Chroniker ruhig zugeschlagen lassen, weil nämlich die Verse zwischen Luther und Elberfeld sowieso versetzt sind. Ich werde Ihnen aber nachher das alles anhand von 3 Bibelstellen erklären und sagen, wo Sie nachlesen können. Also ich habe gesagt, Jakob Israel hatte 12 Söhne. Der dritte war Levi, und Levi wurde herausgenommen für den Dienst am Heiligtum und für den Priesterdienst, Priester und Leviten. Und dieser Levi hatte 3 Söhne. Der erste Gerson, der zweite Kehat und der dritte Merari. Der Kehat, der mittlere, ist eigentlich der wichtigste von ihnen. Er dürfte wohl auch die Hauptschaft über die Söhne Levis gehabt haben und hat sie auch gehabt. Und dieser Kehat hatte nun wieder 4 Söhne: Amram, Jitzchar, Hebron und Uziel. Und Amram wurde genommen, genauer, Levi, der Sohn Amrams, wurde genommen, um den Priesterdienst auszuüben. Und somit haben wir im Dienst, im Heiligtum eigentlich 4 Gruppen. Die Aaroniten, abstammend von Amram, dann die Gersoniten, die Merariten und die Kehatiten, die den höchsten Dienst hatten, den Dienst im Heiligtum und die Hilfe bei Tragen der Bundeslade und dergleichen Dinge mehr. Wenn wir nun das erste Buch Chroniker, Kapitel 6, aufschlagen würden, so würden wir feststellen, dass bei den Vätern die Priester nicht erwähnt werden. Die Vaterschaften laufen anders. Und bei den Vaterschaften ist Korah der höchste der Kehatiten. Und es ist weiter erstaunlich, dass im ersten Geschlechtsregister, in 1. Chroniker 6, nicht Jitzhar als Vater des Korah erscheint, sondern ein Aminadab, der nie mehr als Levit in der Bibel auftaucht. Somit hatte Korah eigentlich zwei Väter. Und das geht ja in der Bibel sehr einfach über die berühmten Schwagerehen. Ich vermute jetzt, dass Aminadab der Erstgeborene war, dass er kinderlos starb und dass dann Jitzchak, sein jüngerer Bruder, die kinderlose Frau heiraten musste nach dem Gesetz und dass dann der erstgeborene Sohn daraus ein Sohn Jitzchaks ist, aber nach Aminadab, dem Vater, genannt wird. Aber auch wenn das nicht so wäre, ich komme nochmals darauf zurück, bleibt es doch bestehen, dass Korah die herausragende Stelle unter den Leviten hat. Und noch etwas Erstaunliches. Im zweiten Geschlechtsregister Korahs, auch in 1. Chronika 6, wird sein Geschlecht, das wird uns nachher sehr wichtig werden, wird sein Geschlecht nicht wie die anderen Söhne Levis oder wie bei den anderen Söhnen Levis auf Levi zurückgeführt, sondern sein Geschlecht, sein Name wird zurückgeführt auf Israel, den Stammvater der Söhne Israels, des Volkes Israel. Und das ist etwas ganz Außergewöhnliches im ersten Buch Chronika. Niemand mehr, außer den Söhnen Israel selbst natürlich, führt sein Geschlechtsregister auf Israel zurück. Und damit merken wir auch, dass hinter dem Namen Korah eine große Dynamik steckt. Wie ich schon erwähnte, selbst wenn Aminadab nicht der Erstgeborene wäre, nachdem die Aaroniten nicht in das Väterhäupter-System eingeordnet sind, nach 1. Chronika 6 und 9, wäre Korah tatsächlich der Nächste gewesen. Und dann ist die Frage natürlich sofort, was ist mit Mose? Die Söhne Moses, steht auch im 1. Buch Chronika, wurden später unter die Leviten eingeordnet. Sie haben aber keine außergewöhnlich herausragende Stellung erlangt. Damals in der Wüste ärgerten den Korah zwei Dinge. Die Leviten waren den Priestern ganz zu eigen gegeben. So eine Art Leibeigenschaft, 4. Mose 3, Vers 9. Und Korah wurde in der Wüste gegenüber seinem Vetter Elitsaphan zurückgesetzt. Er durfte nicht der Fürst sein. Erst später, nachdem die Bundeslade einen Ruheplatz gefunden hatte, regelten, wie ich schon sagte, Samuel und David die Dinge neu. Und nun reden wir über den Aufstand des Korah. Korah, 4. Mose 16, Korah war nicht alleine, Rubeniter waren bei ihm und andere. Das braucht uns aber heute Morgen gar nicht zu interessieren, weil ich versuche zielstrebig dem Ziel entgegenzugehen. Korah war sich seiner Sache so sicher, dass er ein Gottesurteil nicht fürchtete. Der Mann hatte Mut. Ja, er versammelte sogar die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Auch hieraus sehen wir, wenn er die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft bringt, dann hat er einen Namen, eine Bedeutung in Israel gehabt. Und zwei Argumente sind in diesem Aufstand wichtig. Das erste Argument spricht Korah. Da sagte Korah mit seinem familiären Hintergrund zu Mose und Aaron, Vers 3, warum erhebt ihr euch über die Versammlung Jehovas? Das heißt doch, der Korah sagte, seid ihr überhaupt rechtmäßig in eurem Amt? Hör doch mal, sagten sie zu Mose und Aaron, die ganze Gemeinde, sie allesamt sind heilig und Jehova ist in ihrer Mitte. Korah nimmt da ein Wort aus 2. Mose 19, Vers 6, wo es heißt, ihr sollt mir sein ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation. Korah ist hier, möchte ich sagen, ein Sektierer. Der wollte etwas, hat etwas herausgenommen aus dem Gotteswort und daraus eine eigene Theologie gemacht. Ich sage so etwas Ähnliches wie New Age und Gnostik, das wir heute kennen, heute schon das Reich Gottes aufrichten. Gott ist so ferne, wir müssen selber die Dinge in die Hand nehmen. Wir wollen heute das Gottesreich schon auf Erden errichten. Kann man hören in den Kirchen heute. Mit dieser Meinung, dass heute schon alle heilig sind, verstieß Korah gegen die Ordnungen und gegen die Haushaltungen Gottes. Er geriet in Widerspruch zu Gott und zu Mose. Und im Judasbrief wird er zusammen noch mit zwei solch berühmten Namen aufgeführt, als das, ich kann nicht anders sagen, endzeitliche Triumvirat zusammen mit Kain und Bileam bildet er jene endzeitliche Gruppe, die in der Antilogia, so steht es von ihm, in dem Widerspruch, und das klingt Antilogia, Antichristus, da klingt das an, der gegen das Wort Gottes handelte. Er wird zum Modell des endzeitlichen Widerspruchs, zusammen mit Kain und Bileam, ein Modell auf das Böse und den Bösen am Ende. Ich meine, er ist dort das Bild auf den Antichristen, Kain, der Mörder von Anfang, auf Satan und Bileam, auf den falschen Propheten. Ich kann da nicht stehen bleiben, wäre mal eine eigene Bibelstunde. Das zweite Argument spricht Mose, 4. Mose 16, Vers 10 und 11. Und ihr trachtet nach dem Priestertum, darum rottet ihr euch zusammen. Und damit wird etwas noch Schlimmeres sichtbar. Korah blieb nicht in der ihm von Gott zugeordneten Lebensordnung oder wieder mit einem hebräischen Wort, das auch Bruder Schirmacher gerne verwendete, in seinem Hock, in seiner Lebensbestimmung, in seiner Lebensordnung. Das ist aber auch immer wieder eine Sünde unter uns Gläubigen, dass wir nicht in unserer Lebensstellung und Lebensbestimmung bleiben wollen, sondern wollen raus. Wir sind mit unserem Los nicht zufrieden, dass uns Gott wohlgemerkt, zugeordnet hat. Oder wir meinen, ein anderer hätte eine bessere und wohlgefälligere Gabe vor Gott und wir werden neidisch. Ich muss auch in der Lebensordnung meiner Gemeinde bleiben. Wenn ich wirklich weiß, ich bin ein Glied am Leibe Christi, dann muss ich den Mut besitzen, eben dieses Glied am Leibe Christi zu leben und darzustellen mit Herrlichkeit und Leiden oder mit Leiden und Herrlichkeit, wie wir hörten, im Ausgleich der Waage, wie Bruder Mössinger sagte. Korah trachtete, ich komme zurück, nach dem Priestertum, obwohl seine Bestimmung eine andere war. Und vor allem dieser Griff nach Aaron, oder diesen Griff nach Aaron ahndet Gott. Darum rottet ihr euch zusammen, sagte Mose. Und dann kennen wir alle die Geschichte, wie sie weiterging. Vers 33, die Erde spaltete sich und Korah und seine Rotte fahren lebendig hinab ins Totenreich, hinab in die Scheol. Denn sie haben mit ihrem Handeln letztlich Jehova verachtet, so heißt es in Vers 30. Und jetzt kommt eine erste Antwort. Und in diesem Stück wird Korah ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus. Das lebendige Hinabfahren in die Scheol ist ein Bild auf das Hinabfahren der lebendigen Seele Jesu in seinem Tode. Als der Vater dem Sohn das Lösegeld übergab, die Seele Jesu, da gab er sie in die Hand Satans und dieser in die Hand des Todes. Dieses Hinabfahren der lebendigen Seele Jesu, beladen mit der Sünde der Welt, kann Gott nur demonstrieren an einem Mann des Widerspruchs und der Sünde. Und dieser konnte auch nicht gestorben hinabfahren, weil unsere Seelen alle beladen sind mit Sünden, Tod in Sünden und Vergehungen. Und deshalb lässt Gott den Korah lebendig hinabfahren, um zu demonstrieren, dass die Seele Jesu, die lebendige Seele Jesu, in der Hand Satans als Lösegeld war. Wir haben nunmehr einen kleinen Blick hineingeworfen in das Geheimnis, aber erst einen kleinen Blick in das Geheimnis, das dahinter steckt, hinter dem Korah. Wir sind noch nicht fertig. Wir sehen erst ein wenig hinein. Aber ich komme nun zur ganzen Lösung. Ich habe mir dann die Frage gestellt, Und ich habe manches Mal gepredigt über diese Themen in meiner Kirchengemeinde. Was ich Ihnen jetzt sage, habe ich nicht gepredigt. Das habe ich mich dort nicht getraut. Das kann man sich vielleicht in Langensteinbach getrauen. Ich habe mir nun die Frage gestellt, was wäre gewesen, wenn Korah seiner Bestimmung gemäß gelebt hätte? Wen und was hätte er dann darstellen müssen? Oder sollen? Und hier gibt es eine erstaunliche Antwort. Das Priestertum Aarons auszuüben, war ihm verwehrt. Er hätte aber bei einem positiven geistlichen Leben ein anderes Priestertum darstellen müssen, nämlich das Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks. Und das hat er nicht getan. Aber seine beiden berühmtesten Nachfahren, die haben es dargestellt. Und der berühmteste ist Samuel, der Prophet, ein Korachite. Und der nächste nach ihm sein Enkel, Heman, der Sänger. Und jetzt haben wir den Schlüssel für die Psalmen der Söhne Korahs in der Hand. Diese Psalmen reden über das Tun des Priesters nach der Ordnung Melchisedeks, des Liturgner, des Amtsdieners, des oberen Heiligtums. Und hiervon redet im Neuen Testament besonders der Hebräerbrief. Und dieses Thema ließ sich auch so gestalten, die Psalmen der Söhne Korahs in Verbindung mit dem Hebräerbrief. Aber das wäre eine eigene Darstellung, das will ich deshalb nicht tun, sondern bleibe bei meinem Thema Leiden und Herrlichkeit des Christus in dem Psalmen der Söhne Korahs. Der Liturg, wie es im Griechischen heißt, oder der Bediener, der Diener des oberen Heiligtums, wird durch den Obersten der Leviten dargestellt. Und das macht sehr viel Sinn, wie wir noch sehen werden. Und dieser tritt in Erscheinung, wenn das hohe Priestertum Aarons abgetan ist, insbesondere dann auf der neuen Erde und im neuen Himmel. Hätte Korah den lebendigen Gott nach der Weisung seines Lebens gefragt, dann hätte Gott ihm geantwortet. Und da müssen wir uns wieder fragen, fragen wir den lebendigen Gott nach der Weisung unseres Lebens oder gehen wir unsere eigenen Wege? In uns steckt alle ein Stück Korah, wie wir hier sitzen, auch bei mir. Wenn Korah seiner Bestimmung gemäß gelebt hätte, hätte das Auswirkungen auf das Hohepriestertum Aarons gehabt. Um diesen Vortrag nicht zu überladen, habe ich mich dazu entschlossen, über Samuel und Heman nichts zu sagen heute Morgen, als Modelle auf den Liturgen des oberen Heiligtums. Aber so viel muss ich sagen. Als Samuel aufkam, gibt es ein erschütterndes Erlebnis. Da sitzt Eli, hochbetagt, sehr alt, auf seinem Stuhl. Der Repräsentant des Priestertums nach der Ordnung Aarons, der Repräsentant des Gesetzes. Und er fällt bei einer bestimmten Botschaft rücklings vom Stuhl und bricht sich das Genick. Das bedeutet, was veraltet ist, ist abgetan. Hebräer 8, Vers 13. Das Gesetz ist veraltet und wird abgetan. Aber das hohe Priestertum Jesu, der niemals ein hohe Priester nach der Ordnung Aarons sein konnte, lebt. So blieb, nachdem Korah seiner Bestimmung gemäß nicht gelebt hat, das Geheimnis des Priesters nach der Ordnung Melchisedeks unter dem Gesetz verborgen. Und sein Ersatzmann hieß Elizaphan, wie ich schon sagte, mein Gott verbarg. Und erst unter David und Samuel wurden die Dinge neu geregelt. Weil Korah nicht bereit war, in seinem Erdenleben Christus darstellen, musste er es in seinem Gericht tun. Welche Wege mutet Gott seinen Darstellern zu? Und da nimmt sich sogar Gott einen, das werden wir vielleicht heute Abend auch bei Bruder Muhl hören, wenn er über Salomo redet, und da nimmt sich Gott einen, den er als ganz böse einstuft, dass dieser sogar die sündenbeladene Seele Jesu darstellen kann und muss. Aber da möchte ich jetzt und hier schon sagen, wer solche Wege gehen muss, auch wenn er böse ist, dem bietet Gott eines Tages auch die Zurechtbringung und die Gnade an und allen anderen Koras auch, dir und mir. Und deshalb gibt es in der Bibel einen Psalm der Rechtfertigung Koras, wie ich ihn nenne. Das ist der Psalm 43. Ein Psalm ohne Überschrift, direkt vom Heiligen Geist. Viele zählen diesen Psalm als den 12. Psalm der Söhne Koras. Ich zähle ihn nicht mit, deshalb bleibt es, ich werde es nachher noch sagen, bei 11 Psalmen und dem 43. als der Psalm der Rechtfertigung Koras. Nun muss ich nochmals auf den Begriff Priester nach der Ordnung Melchisedeks zurückkommen, denn dieser Begriff kommt in dem Psalmen der Söhne Koras nicht vor. Er kommt im Psalm 110 vor und im Hebräerbrief. Deshalb wäre es besser, vom Liturgen oder vom Amtsdiener des oberen Heiligtums zu sprechen. Aber auch da bleiben, wie wir sehen werden, die Korasöhne nicht stehen. Deshalb wäre es noch besser, vom Königspriester Jesu im oberen Jerusalem zu sprechen. Und dann entspricht dieses Amt genau nämlich dem Melchisedek, König der Gerechtigkeit, Priester von Salem. Lassen Sie mich jetzt gleich, dann brauche ich es nachher nicht mehr tun, Sacharja 6, Vers 13 zitieren. Sacharja 6, Vers 13. Ja, da ist Jesus gemeint. Sacharja 6, Vers 13. Ja, er wird den Tempel Jehovas bauen und er wird Herrlichkeit tragen und er wird auf seinem Throne sitzen, der Königspriester, und wird Priester sein, Jesus. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein, der Rat zwischen dem Vater und dem Sohn. Offenbarung, Vortrag, Bruder Schumacher und Bruder Jugel, das Lamm, das geschlachtet ist, im Vater, auf dem Thron. So, und jetzt habe ich Ihnen versprochen, dass ich Ihnen ein paar Bibelstellen vorlese, und das muss ich jetzt auch tun. Jetzt dürfen Sie aufschlagen, wer eine alte Elberfelder Bibel hat, 1. Chronika 6, Vers 20, ab da lese ich. Wer eine Lutherbibel oder eine neue Elberfelder hat, ist das ab Vers 4. Ja, ab Vers 4. Das ist um 16 Verse versetzt. Also, Luther, 1. Chronika 6, Vers 4, Elberfelder alt, 1. Chronika 6, Vers 20. Das sind jetzt einfach die Schriftbeweise, damit Sie nicht meinen, ich hätte etwas erdichtet. Und dies sind die Familien der Leviten, schon ab Vers 19, und dies sind die Familien der Leviten nach ihren Vätern. Vers 22 bzw. Vers 7, die Söhne Kehats, jetzt kommen sie, das ist der wichtigste darin, dessen Sohn Aminadab, dessen Sohn Korah, dessen Sohn Asir und so weiter bis zu Elkanah, dann Vers 28, und die Söhne Samuels, der erstgeborene Waschni und dann noch Abia. Aber noch viel bedeutsamer ist das Geschlechtsregister in Vers 33 im gleichen Kapitel, nämlich das Geschlechtsregister Hemans letzten Endes. Luther wieder dann Vers 18. Und diese sind es, die da standen und ihre Söhne. Von den Söhnen der Kehatiter, Heman, der Sänger, der Sohn Joels, des Sohnes Samuels, des Sohnes Elkanas. Und nun gehen wir einen Spruch weiter, 37 beziehungsweise 23. Des Sohnes Koras, des Sohnes Jitzhas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels. Bei den Sängern war es ja so, Heman in der Mitte, der größte und wichtigste, rechts sein Bruder Asaf, links sein Bruder Ethan von Merari. Auch das sind gewaltige Dinge. Ich kann hier nicht zu viel dazu sagen. Das Erstaunliche an diesem Geschlechtsregister des Heman, beziehungsweise auch wieder Koras natürlich, ist, dass Israel als Stammvater genannt wird. Israel steht aber für den Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Der Väterbund vor der Wüstenwanderung. Und er weist letztlich auf den neuen Bund hin, für den der Amtsdiener des oberen Heiligtums, Jesus, verantwortlich ist. Und das erhebt Korah über das Gesetz hinaus. Und deshalb steht hier Israel und nicht Levi. Denn Levi steht für Gesetz. Und er ist schon in den Lenden Abrahams gezähntet mit Melchisedek zusammen und so weiter. Sie kennen diese Stellen. Und wenn nicht, dann hören Sie es sich an und lesen Sie es zu Hause oder arbeiten Sie es zu Hause nach. Und dann noch 1. Chronika 9, Vers 33. Ich lese auch Vers 22. B, das ist in beiden Übersetzungen jetzt wohl gleichlautend wieder. Sie wurden in ihren Dörfern verzeichnet. David und Samuel, der Seher, hatten dieselbe in ihr Amt eingeführt, in ihre Amtspflicht, in ihre Treue. Damals haben David und Samuel die Dinge mit den Leviten neu geregelt. Und jetzt 33 und 34. Und das waren die Sänger. Salomo hat das Lied der Lieder gedichtet, Shir Hashirim. Und die Sänger sollten keine Christusdarsteller sein? Fragezeichen. Und das waren die Sänger, die Häupter der Väter, wohlgemerkt, der Leviten, welche von anderen Diensten befreit in ihren Zellen wohnten. Vers 33. Denn Tag und Nacht waren sie beschäftigt. Hören wir da nicht irgendwo in den 120er Psalmen, dein Hüter schläft und schlummert nicht? Das waren die Häupter der Väter der Leviten nach ihren Geschlechtern. Die Häupter, diese wohnten zu Jerusalem. Kann man es noch deutlicher sagen? Das ist eine Regelung, eine prophetische Regelung auf die kommende Welt. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Und die Leviten werden die Verwalter der kommenden neuen Welt sein. Das ist das Große und Gewaltige in den Leviten. Oder der Leviten. Da sind sie über die Schätze des Königs und über das Öl und über unendlich viele Dinge. Und darin eingeschlossen ist auch die Aufgabenstellung und die Ordnung der Korahiten. Ein gewaltiges Thema. Wir gehen. Jetzt habe ich schon einen langen Vorspann gemacht. Oh, du liebe Zeit, wie die Zeit eilt. Da bleibt fürs Erste nur noch übrig, nach den Söhnen Korah selbst zu fragen. Aber 4. Mose 26, Vers 11, die Söhne Korahs starben nicht. Es ist jetzt die Frage, 4. Mose 26, Vers 11, es ist jetzt die Frage, wer hat dann die Psalmen der Söhne Korahs gedichtet? Nun, ich traue es meinem Gott zu, dass er auch ein paar hundert Jahre vorher Söhne Korahs auftreten lässt und lässt diese Leute die Psalmen dichten. Ich meine aber viel eher, dass die Söhne Korahs jene 14 Söhne Hemans sind, die namentlich in dem ersten Buch Chronika erwähnt werden. Ums Kapitel 25 herum, 1. Chronika. Gott belohnt die Söhne Korahs für ihre Treue. Er belohnt sie dadurch, und das hat schon Bruder Schirmacher gesagt, er belohnt sie dadurch, dass er in sie das Geheimnis Christi hineinlegt. Und Gott belohnt auch unsere Treue, insbesondere wenn wir aus schlimmen Verhältnissen kommen. Und legt, und darum müssen wir Gott bitten, das größte Geschenk in uns hinein, wenn wir ihm glauben und ihm treu sind, nämlich das Geheimnis Christi, von dem Paulus an so vielen Stellen spricht. Gott gebe uns, dass er uns das Geheimnis Christi ins Herz legt. Für den, der hier noch ein bisschen mehr im biblischen Zusammenhang wissen möchte, diese Fälle kommen noch öfters vor in der Bibel. Ich denke nur an Josia und seinen Vater Ammon und seinen Großvater Manasse. Man sagt immer, Manasse war der schlimmste König Judas. Das stimmt nicht. Sein Sohn Ammon häufte die Schuld. Er war der schlimmste. Und dessen Sohn Josia war nach David vielleicht der frömmste König. Aber auch Hiskia hatte einen bösen Vater, Ahas. Und so gibt es noch einige Fälle. Die Psalmen der Söhne Korahs reden aber auch über das Modell Korah. Denn oft stehen Dinge in der Ich-Form, wo man fragt, wer sagt denn das eigentlich? Ich sehne mich nach den Vorhöfen Gottes. Ja, wer kann denn das gesprochen haben? Jesus vielleicht? Er auch. Aber das muss einer sein, der ihm im Gericht schmachtet. Korah das Modell. Er ist und bleibt. Die Berufungen Gottes sind unbereubar. Er ist und bleibt ein Modell auf Jesus. Zusammen mit Samuel und Heman. Das muss man immer dazu sagen. Und auch er wird eines Tages in die Erlösung mit eingeschlossen. Die Söhne Korahs verkündigen in ihren Psalmen eine große Weite des Geheimnisses Christi mit Leiden und Herrlichkeit des Messias. Dabei reden sie auch vom Leviten- und Priesterdienst. Sie reden vom Heiligtum, vom Vorhof, vom Altar, vom Tempel und von der Erlösung in besonderer Weise und von der Sühnung. Nun muss ich Sie heute Morgen in einem enttäuschen. Ich muss aus Zeitgründen das Thema Erlösung streichen. Ich kann darüber nicht reden. Und das ist die herrliche Auslegung. Nein, das ist die Auslegung, ob sie herrlich ist, ist was anderes. Das ist die Auslegung des herrlichen Psalms 49. Es tut mir leid, ich kann das nicht machen. Da, wenn man daran arbeitet, dann jubelt einem das Herz, aber es ist nicht möglich, es heute Morgen jubeln zu lassen. Im Angesicht ihres Vaters, Korah, reden sie auch vom Toten, vom Totenreich. Sie reden von Jesu Leiden und Sterben, wie ich sagte, und von seinem Aufenthalt im Totenreich, Psalm 48, aber dann auch von der Erlösung. Sie sind geradezu Spezialisten, ich darf einmal dieses moderne Wort benutzen, Spezialisten für Tod und Totenreich und Erlösung. Sie geben ein weites Spektrum, auch nochmal so ein modernes Wort, messianischer Tätigkeit wieder. Immer im Zusammenhang mit dem Königspriestertum, mit dem Dienst Jesu am Heiligtum. Nun kann man natürlich fragen, jetzt muss ich mal wieder so eine CA-Frage stellen, kann man natürlich fragen, sind die Söhne Korahs eventuell gar ein Bild auf die Gemeinde? Ich antworte nein. Aber sie sind eine Heilsgruppe in Israel. Welche sei dahingestellt, ist kein Thema für jetzt. Aber da Gott in sie das Geheimnis Christi hineingelegt haben, sind sie auch ein Vorbild für uns, weil auch Christus in uns sein Geheimnis hineingelegt hat. Ja, und nun zu den Psalmen der Söhne Korahs. Über die muss ich ja auch noch was sagen. Sonst hätte der Lehrer, Jugendlicher, ist Gott sei Dank nicht mehr da, mir an meinen Aufsatz nebendran geschrieben, Thema verfällt. Aber ich hätte da gute Vorgänger, da sind manche auch nicht über die Einleitung in ihren Vorträgen hinausgekommen. Ja? Aber mit denen will ich mich gar nicht messen, nur möchte ich sagen, es gab solche Brüder. So, also, jetzt etwas intensiver in die Psalmen der Söhne Korahs hinein. Es sind, wie gesagt, 11 Psalmen. Davon stehen, muss ich richtig rechnen, 7 in den 40ern und 4 in den 80ern. Ich zähle die jetzt mal auf. 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, also einfacher gesagt, von 42 bis 49 durchgehend, ohne Psalm 43, wo ich sagte, ohne Überschrift, direkt vom Heiligen Geist, wahrscheinlich der Rechtfertigungspsalm Korahs. Und dann noch die Psalmen 84, 85, 87 und 88. Und Sie sollen das auch wissen, in der Arbeit an dem Thema ist der Psalm 84, so schön er aussieht, für mich der schwerste gewesen. Da habe ich viel Mühe aufgewendet, um hinter das Geheimnis dieses Psalms zu kommen. Nun habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das Leiden und die Herrlichkeit Jesu einfach einmal in seinem Leben, das er auf dieser Erde gelebt hat, eingeteilt und bin dann in diesem Schema durch die Psalmen der Söhne Korahs gegangen. Da fängt das einfach an mit Psalm 42, das Erdenleben Jesu. Psalm 42. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, also lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Der Hirsch, das ist Jesus in der Gottesferne, lechzt und dürstet nach seinem Vater in der Herrlichkeit im Himmel droben. Und wer tut das von uns? Ich bin überzeugt, viele von uns. Bleiben wir dabei. Der Hirsch ist das Modell auf den nach Gott schmachtenden und lechzenden und dürstenden Gottessohn in der Gottesferne. Der Hirsch heißt hebräisch Ayal, A-J-L. Und er ist der in die Wüste und die Wildnis dieser Welt entlassene Gottessohn. Das kommt von dem Wort Ul, Kraft, und hängt auch zusammen mit El, oder davon kommt auch El, Gott. Noch einmal, Ayal, Hirsch, ist der in die Wüste dieser Welt entlassene Gottessohn. Er, der Gottessohn Jesus Christus, in dem die Fülle Gottes wohnt, der in geistlicher Vollkommenheit wandelt. Er dürstet nach seinem Vater und nach den lebendigen Wassern droben. Und auf dieser Erde hat er und haben wir doch nur Zisternen und löchrige Brunnen. Schmutzwasser. Ich sagte, er ist der in der Gottesferne wandelnde Gottessohn, aber in der Kraft Gottes. Das hängt mit dem Wort, steckt in dem Wort Ayal. Aber dann, in seinem Todespsalm, jetzt nicht Psalm 22, sondern Psalm 88, als er dort am Kreuz aushaucht, steht in Vers 4, ein Ayal, keine Kraft. Der Gottessohn ist am Kreuz zu nichts gemacht worden. Und deshalb steht in 2. Korinther 13, Vers 4, Jesus ist in großer Schwachheit gekreuzigt worden. Aber damit nicht genug. Das hebräische Wort für Witter heißt Eil. A-J-L, nur ein ganz klein bisschen anders punktiert und ein ganz klein bisschen anders ausgesprochen. Aber die gleichen Buchstaben, die gleichen Konsonanten. Der Widder ist ein Haustier, das den Willen des Vaters tut, wie bei der Opferung Isaaks, wo der Widder dann im Gebüsch hängt, so ist Jesus, nachdem er seinen Weg als Hirsch durch die Gottesferne gegangen ist, am Kreuz genagelt, der gehorsame Witter, das gehorsame Opferlamm Gottes. Ein Hirsch kann nicht geopfert werden, da ist er nicht geeignet dafür, aber ein Witter. Und dann betet Jesu auf dem Höhepunkt der Kreuzigung in Psalm 2 oder nach Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann ruft er mich dürstet in der größten Gottesferne. Welch eine Erfüllung von Psalm 42. Und hierzu gehört auch, trotz der Zeit lese ich Ihnen das vor. Hierzu gehört auch Psalm 44, Vers 22. Das ist ein Wort an uns jetzt. Doch um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Und Paulus greift dieses Wort in Römer 8, Vers 36 auf. Wie Schlachtschafe, getötet den ganzen Tag. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Gemeinde hat es verlernt, und ich reihe mich mit ein, hat es verlernt, dieses Sterben und dieses zur Schlachtung geführt werden. Und da muss es gar nicht gleich um Misshandlung und Verfolgung gehen. Aber sind wir bereit, unseren alten Menschen sterben zu lassen, damit der neue wächst und sichtbar wird? Und ich habe das gestern in der Gebetsstunde gesagt, die Zeichen der Zeit sind nicht so, dass wir uns das auf das ruhige und stille Leben zurückführen können, in irgendeinem stillen Winkel mit einer guten Pension, irgendwo, jetzt darf ich es auch mal sagen, auf den Schweizer Bergen. Die Welt und die Zeiten, die Herausforderung an die Gemeinde ist viel zu groß, als ob wir das tun können. Ich kann das heute gar nicht mehr. Und die Welt versteht uns immer weniger. Christsein, das heißt Glied am Leibes Jesu sein, könnte auch eines Tages dazu führen, dass wir selbst von den Gerichten verurteilt werden für unseren Glauben, weil die Gerichte uns nicht mehr verstehen. Ach, da gibt es Ansätze schon. Wir sind je länger, je mehr hineingestellt, und dazu müssen wir uns bereithalten in eine Zeit, wo es heißt, brausendes Meer und Wasserwogen. Wie Schlachtschafe, ein jeder prüfe sich selbst. Ich füge hinzu, einfach aus dem, was so in diesen Tagen auf mich gekommen ist. Ich meine es, man spürt es, wie die Finsternis auch nach unserem Land greift. Wir müssen uns bereit machen, unsere letzten Dienste einzuleiten. Heute vor der Entrückung bleiben in der Ordnung meines Lebens und meines Glaubens, dass ich festige im Wissen um den Willen Gottes für mich und das Erkennen des Willen Gottes. Stärken, was sterben will. Verkündigen an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das, was Christum nicht treibt, eben weglassen, so gut es geht. Die Kreuzigung, das Zweite. Da steht ein eigenartiges Wort in Psalm 46. Meine Mutter hat mir einiges mitgegeben. Da sagen Leute, das war nicht das Beste, ich sage, das war wunderbar. Sie hat mir eine Liebe zu den Zahlen mitgegeben im Wort Gottes und auch ein bisschen darin herumspekulieren. Und natürlich auch die Liebe zum Wort Gottes. Und ich sage dann immer, das macht die Bibel erst interessant. Nun ist die Zeit so weit fortgeschritten, jetzt sage ich aber nichts mehr von der Zeit, sonst glauben wir das auch noch, so weit fortgeschritten, dass ich nicht auch noch über Zahlen sprechen kann. Aber vielleicht
kommt mir doch einmal eine Zahl über den Weg, wo ich etwas sage. Psalm 46, dort steht in Vers 10, lasset ab und erkennet, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht werden unter den Nationen. Ich werde erhöht werden auf Erden. Es ist jetzt 11 Uhr, jetzt mache ich noch 10, 15 Minuten, dann hören wir auf. Darf ich das? Ja. Herr Vorsitzender, darf ich es auch?
Ja, selbstverständlich.
Heute gibt es nämlich keine Teerunde. Das ist fantastisch. So, das ist eine geballte und gefüllte Aussage hier. Und ich habe das auch überprüft, dieses Erhöhen, im Zusammenhang mit dem griechischen Gegenwort. Das hat auch einen Namen. Ypso. Und weil ich jetzt neutestamentliche Worte lese, dann ist die Übereinstimmung da zwischen dem Erhöhen im Alten Testament, das heißt Larum, und dem neutestamentlichen Ypso. Sonst könnte ich diese Aussage so nicht machen. Ich werde erhöht, nein, zuerst Gott. Erkenne doch, dass ich Gott bin. Und hier steht das stärkste Wort für ich im Hebräischen, Anochi. Ich bin Gott. Und deshalb lass doch ab, mich auf dieser Erde zu verfolgen. Aber sie taten es nicht. Sie taten es nicht. Trotz der Zeichen und Wunder. Und dann opfert sich der Priester nach der Ordnung Melchisedeks für seine Schafe. Der Priester für seine Schafe. Mit seinem Leib und mit seinem Tempel. Und deshalb steht das in Psalm 46. 46, die Zahl des Tempels. 46 Jahre hat man an diesem Tempel gebaut. Das besteht aus 2 mal 23. 23 ist die Zahl der Fülle auf der einen Seite, die 10. Primzahl. Lesen Sie Psalm 23. Aber dann auch die Zahl der Zeugung. Deshalb ist die Zahl der Hurerei 23 mal 23, 529. Nun ist mir bei der Vorbereitung hier in Langensteinbach oder beim Nacharbeiten aufgefallen, sag mal, warum ist das 529? Ich habe das zu Hause, ich weiß es nicht. Das gehört zu meinem Grundbestand meines biblischen Denkens. Ich muss Ihnen das einfach so weitergeben. Aber bei der Hurerei, dort mit den Moabitern, fielen 23.000. Da ist die 23 wieder drin. 2 ist die Zahl seines Leibes, die Sohneszahl, die Verleiblichungszahl. 23 die Zeugung, es ist 2 mal 23 der vom Vater gezeugte Gottessohn, hier im 46. Psalm und gleichzeitig der Tempel. Und dann heißt Adam im Griechischen, Adam, Zahlwert 46, der zweite Adam. Im Hebräischen sind es 45, ist wieder eine andere Aussage, letzten Endes geht es aber um dasselbe. Ja, mit seinem Leib, mit seinem Tempel opfert er sich. Und nun eine vierfache Aussage. Johannes, 1. Johannes 3, Vers 14. Gleich wie Mose die Schlange erhöhte, so wird der Sohn des Menschensohn erhöht werden, natürlich am Kreuz. Kreuzigung, erste Aussage zu diesem Wort. Das macht nur das Gotteswort, das macht kein Goethe und kein Schiller. Keine Sorge, auch wenn der Herr Schiller das geklaut hat, wir werden sein ein einig Volk von Brüdern. Das hat er nämlich aus dem zweiten Buch Mose geklaut. Ja? Und das ist ja der Gründungspsalm beinahe der Schweiz in Wilhelm Tell. Also das kann man nur mit dem Gotteswort machen. Eine vierfache Aussage. Ich werde erhöht sein. Wenn gleich wie Mose die Schlange erhöhte, so wird der Sohn des Menschen erhöht sein. Johannes 3, Vers 14, Entschuldigung. Johannes 3, Vers 14, in Verbindung mit Psalm 46, wo es steht, damit wir uns richtig verstehen, lasset ab und erkenne, dass ich Gott bin, ich, Jesus, bin Gott. Ich werde erhöht werden unter den Nationen und ich werde erhöht werden auf Erden. Jetzt stimmt unsere. Ja? Dankeschön, dass Sie sich gemeldet haben. Sonst hätte ich nachher mich geärgert, dass ich irgendwo etwas ausgelassen hätte. Johannes, noch zum ersten Kreuzigung. Johannes 8, Vers 28. Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin. Und das heißt, dass ich Gott bin.
Wieder die Verbindung zu Psalm 46. Ich werde Hesekiel noch einmal zitieren, den ich jetzt zitiere. In der Wiedergeburt Israels nach Sacharja 12, gleich kommt Hesekiel 8 dran, wird Israel erkennen, wer Gott ist. Und im Hesekiel steht es mindestens 50 Mal, und sie werden erkennen, dass ich Gott bin. Ja, wenn Jesus erhöht ist, dann werden wir, oder werden die, die ihn heute noch nicht kennen, in ihrer Heilsordnung erkennen, wer ist, dass er Gott ist. Die zweite Aussage ist die Auferstehung, und das steht jetzt in Johannes 12, Vers 32 und 33. Wenn ich aus der Erde oder von der Erde erhöht bin, dann werde ich alle zu mir ziehen. Seine Auferstehung ist der Vorspann. Der Erste, der auferstanden ist, Christus. Und das bedeutet, alle anderen werden nach ihm folgen oder ihm nachfolgen. Wenn ich von der Erde erhöht sein werde, Johannes 12, 32, werde ich alle nach mir ziehen. Die dritte Aussage, Apostelgeschichte 2, Vers 33. Nachdem er zu Rechten Gottes erhöht worden ist, hat er den Heiligen Geist ausgegossen. Das ist die Himmelfahrt. Nachdem er zu Rechten Gottes erhöht worden ist, hat er den Heiligen Geist ausgegossen. Und die vierte Aussage, Apostelgeschichte 5, Vers 31. Der Geheiligte wurde von Gott erhöht zum Führer und Heiland. Das ist seine Inthronisation. Das ist seine Inthronisation im Himmel. Und er wird auf der Erde regieren als Führer und Retter. Wir haben Heinz Schumacher gehört, Psalm 96, der Herr regiert. Psalm 97, er ist der Regent heute im Himmel und wird auch über die Erde herrschen. Das dritte in diesem Gang durch das Leben Jesu nach dem Psalmen Koras ist das Schlimmste, das Totenreich. Psalm 88, der schauerlichste und schrecklichste Psalm, den die Bibel kennt. Und das können die Söhne Koras nur sagen im Angesicht ihres Vaters Korah, der lebendig hinabfuhr ins Totenreich. Vers 6. Letztlich ist es natürlich Jesus in der tiefsten Grube. Korah konnte das nie so erleben wie Jesus. Vers 6. Du hast, immer in der alten Elberfelder Zählung bitte, du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternis, in Tiefen. Vers 7. Auf mir liegt schwer dein Grimm, mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Vers 13. Ich aber, Jehova, schreie zu dir. Das tut ein Korah. Das taten wir tun, der reiche Mann und viele andere auch, in welchen Gerichtsräumen sie auch immer sind. Es genügt, was ich dazu gesagt habe. Viertens, nun kommt etwas Schönes. Die Himmelfahrt. Wir haben sie schon gehabt im Psalm 46, aber nun muss ich Ihnen noch Psalm 47 lesen. Und da erinnere ich mich, und da habe ich Ihnen eine gute Buchhaltung, dass unser lieber Bruder Schirmacher am 12. Mai 1983 in Heilbronn über Psalm 87, Vers 5 sprach. Das war damals wie das neue Buch, damals neue Buch von Theodor Fuhr erschien mit gebietendem Zuruf. Und da hat er über dieses Wort gesprochen. Ich habe da im Prinzip nichts mitgeschrieben, aber mir ist diese Stunde noch in Erinnerung, wie er mit Begeisterung diesen Vers in Deutsch und Hebräisch zitierte. Vers 5. Es stieg auf, Elohim, es stieg auf, Gott, im Jubelschall, in Teruah, im Jubelschall. Yahweh, der Herr, stieg auf in der Stimme des Schofar, in der Stimme des Widerhorns. Es wurde der Schofar geblasen bei wichtigen Gelegenheiten, bei der Ausrufung des Jubeljahres und am Neujahrstag, dem Tag des Trompetenschalls, des Beginns einer neuen Heilszeit. Wenn dann das Jubeljahr für Israel begonnen hat,
dann wird auch der Schofar Gottes noch einmal geblasen werden. Und als der Herr im Jubelschall und in der im Schofar, im Widerhorn Gottes auffuhr, da konnte keine Hand mehr sich gegen ihn rühren. Der Herr der Welt wird auf, so heißt es in dem Lied von Stravinsky wohl, Triumphzug ohnegleichen. Der Herr der Welt fährt auf.
Karl Geier.
Dann, Karl Geier, du weißt es besser. Ja, du weißt richtig. Dann starten sie die himmlischen Heerscharen noch, lobten Gott noch einmal bei seiner Geburt. Dann wird es so zugehen, wenn wir in der Entrückung auffahren. Ich möchte heute noch etwas hinzufügen. Als Paulus den Grund der Gemeinde legte, ließ Gott sämtliche Sängerordnungen des Himmels und den Schofar antreten und ließ sie singen und blasen. Als Paulus den Grund der Gemeinde legte. Ich weiß, was ich sage. Und seither führt er uns umher im Triumphzug. 2. Korinther 2, Vers 14 und 15. Aber nun müssen wir noch etwas über die Tätigkeit oder über die Herrlichkeit da oben sagen. Sonst habe ich Ihnen ja nur Andeutungen gemacht und nicht auch ausgelegt. Das steht alles jetzt in dem Psalmen 47 und 48. Der König, nein, Jesus wird geschaut als der große König. Jetzt sind wir in der Herrlichkeit. Psalm 48. Als der große König in der großen Stadt Jerusalem. Auch Psalm 48. Und in Zion. Psalm 48. Als König über die ganze Erde. Psalm 47, Vers 7. Als Gott, der über die Nationen regiert und sich auf den Thron seiner Heiligkeit gesetzt hat. Psalm 47, Vers 8. Und auf dem Thron sitzen heißt richten und zurechtbringen. Der Königspriester richtet. Der Königspriester bringt zurecht. Der Königspriester hat seine Rechte gefüllt mit Gerechtigkeit. Psalm 48, Vers 10, und er hat sein Amt angetreten, heute im Himmel, und wird es sichtbar einmal über alle Welt antreten. Und nun müsste ich Ihnen noch den Psalm 45 darlegen, das kann ich aber nicht mehr tun. Der Psalm 45 hat eine eigene Eigenart. Ich hätte nie dem Psalm den Söhnen Korahs zugeschrieben. Da wird Jesus geschaut als der zweite Adam, der Adamssohn, der Gottessohn. Da wird Jesus geschaut als der Bräutigam und als der Ehemann. Da wird die Braut erklärt und dergleichen Dinge mehr. Ein wundervoller Psalm. Und dass er auf dem Thron sitzt mit seinem Vater, ist ja das, was nachher in Hebräer 1, Vers 8 und 9 zitiert wird. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Dein Gott hat dich gesalbt mit Freudenöl und so weiter. Jesaja 61, das Jahr der Annehmung, das Öl der Freude und dann das Seidenspiel, der Geist fließt, die Hand Gottes liegt über allem. Können Sie nachlesen in 2. Könige 3, Vers 15. Ja, und jetzt muss ich aber wirklich zum Ende kommen. Eines muss ich noch loswerden. Die wunderbarste Stelle, jetzt kommt der Gnadenzuspruch, steht in Psalm 48, Vers 9. Wir haben, ich warte, bis Sie aufgeschlagen haben, Psalm 48, Vers 9, wir haben gedacht, o Gott, an deine Gnade im Innern deines Tempels. Das ist das Allerheiligste Gottes, das ist der Thron der Gnade. Hebräer 4, Vers 16. Und dann gibt es etwas, was mir gar nicht gefällt, dass die Elberfelder Bibel das Wort Chesed, Gnade, mit Güte übersetzt. Das ist schade, sehr schade. Überall, wo Güte steht, im Psalmen der Zeugen Jehovas, hätte ich beinahe gesagt, der Söhne Korahs, dort müssen sie Gnade zuerst einsetzen. Alles andere folgt. Wir haben gedacht, o Gott, an deine Gnade im Innern deines Tempels. Und die Gnade wird nochmals im Psalm 85 gerühmt in wunderbarer Weise. Aber wichtig ist diese Verbindung zu Hebräer 4, Vers 16, dem Thron der Gnade, vor dem wir längst gestanden sind. Jetzt bin ich bei Zehntens. Noch ein Satz zu Psalm 84, dort Vers 2, Vers 10 und Vers 3. Richtig levitisch ist das Thema Vorhof und Altar. Das steht dort. Ich möchte das praktisch sagen. Wer noch nicht in den Vorhof Gottes eingetreten ist, in den Bezirk der Gottesnähe, sich Gott zu nahen, der möge es jetzt tun. Und wer sich noch nicht auf den Altar Gottes gelegt hat, Römer 12, Vers 1, als ganz Hingabe, Schlachtopfer auf seinem Altar, der möge es jetzt tun und möge das Opfer Jesu auf dem größten Altar Gottes, dem Altar der Liebe, Golgatha, annehmen. Nur so gehen die Wege der Zurechtbringung. Vorhof, Begegnung mit Gott, Eintritt in seine Nähe. Annahme des Opfers Jesu auf Golgatha, Altar der Liebe Gottes. Und ich selbst lege mich ganz hin auf seinen Altar, den Schlachtopferaltar im Vorhof. Ganz Hingabe, ihn zum Opfer. Herr, mache mit mir, was du willst. Ich will dir ganz gehören. Ich komme zum Schluss. Und jetzt kommt der Psalm 87 dran. Das ist der schönste Psalm. Das ist der schönste Psalm. Dieser Psalm ist der Psalm der Neuzeugung der Völker, der Neuwertung der Völker von droben aus, vom oberen Heiligtum Neuen Jerusalem aus. Jerusalem ist die Mutter der Völker auf der neuen Erde. Neues Leben durch die Geistwirkung von Bräutigam und Braut, von Ehemann und Eheweib letzten Endes. Das neue Leben, das Gott gibt. Da kann man jeden Vers sich mit Begeisterung vorlesen. Seine Gründung ist auf den Bergen der Heiligkeit. Jehova liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliches ist von dir geredet, du Stadt Gottes. Vers 4. Erwähnen will ich Rahabs, das Ägypten, und Babels bei denen, die mich kennen. Das muss ich noch schnell erklären nachher. Siehe Philistäa und Tyrus samt Äthiopien. Dieser ist da selbst geboren. Das sind alles gottlose Heiden, die hier genannt werden. Er ist dort geboren. Neuzeugung im neuen Jerusalem. Und von Zion wird gesagt werden, der und der ist darin geboren. Neuzeugungen. Und der Höchste wird es befestigen. Jehova wird schreiben beim Verzeichnen der Völker, dann werden die eingeschrieben, die neu gezeugten Völker, die kriegen alle einen Namen, die da neu gezeugt sind. Dieser ist da selbst geboren. Und singend und reigentanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir, das haben wir gerade gehört. Nur noch Vers 4 und dann bin ich dann ganz am Ende. Erwähnen will ich Rahabs und Babels bei denen, die mich kennen. Das ist nicht gut übersetzt. Es steht Askir, ich werde gedenken. Ich werde gedenken Babels, Rahabs und Ägyptens. Und da heißt es, und Gott gedachte Noahs und allen Getiers. Und Gott gedachte seines Bundes mit Abrahams. Und eines Tages heißt es, und Gott gedachte Rahabs Ägyptens und Babels mit Nebukadnezar und all dem Götzen- und Hurendienst Babylons. Aber nicht bei denen, die mich kennen, sondern auch hier zunächst das hebräische Wort. Le-Yodai. Sie wissen das nicht, was das heißt natürlich. Nicht schlimm. Ich werde das erklären. Le steht für. Yodai, das ist erkennend, aber Mehrzahl. Die Erkennenden und das I hin ist mich. Und dann heißt das einfach für die, die mich erkennen oder damit sie mich erkennen, mich, den allein wahren Gott. Deshalb tue ich das alles. Oder dazu werde ich mich erinnern, ich werde ihre gedenken, damit sie mich erkennen, den allein wahren Gott. Und jetzt verstehen wir noch einmal, wenn Hesekiel, ich habe gesagt, mindestens 50 Mal steht,
Und sie werden erkennen, dass ich Gott bin, nachdem sie nämlich von Gott selbst erkannt worden sind. Neugezeugt, selbst erkannt worden sind. Und wir wissen das von Paulus und bei uns. Wir erkennen ihn, weil wir von ihm selbst erkannt worden sind. Um Psalm 78, 39. Und er gedachte daran, dass sie alle Fleisch sind. Einer wie der andere. Entfremdet dem Leben Gottes. Und wenn Gott dann die Totenräume entleert, bis auch der letzte Feind seine Knie gebeugt hat und Gott neues Leben durch den Sohn gegeben hat, dann werden sie alle singen, alle meine Quellen sind in dir. Amen.
Wir wollen zusammen beten. Und tun es, lieber Vater, mit einem deiner Worte. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind deine Gerichte, unausspürbar deine Wege. Und dafür danken wir dir, Vater. Und dass wir das alles in wunderbarer Tiefe und Weisheit in deinem Worte finden, möchten wir wieder danken, wenn du uns Gnade gibst, erleuchtete Augen des Herzens zu haben, dass wir in diesen Reichtum deines Wortes in innerer Schau hineinschauen dürfen. Dir sei alle Ehre und dir sei aller Dank. Amen.